Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese einfach da weiter, wo Schwester Gisela gerade aufgehört hat, in Matthäus 16, Abvers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Ich muss nach Jerusalem gehen. Dort muss ich viel erleiden von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten. Sie werden mich hinrichten lassen. Aber am dritten Tag werde ich vom Tod auferweckt. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Gott bewahre dich davor, Herr, das darf dir nicht zustoßen. Oder besser noch, das wird dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich ab und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, hinter mich. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns heute Morgen. Ein Wort, das uns verwundert. Hilf doch, dass wir hineinfinden, dass wir nicht einfach das wollen, was menschlich ist, sondern das, was dir und dem Willen Gottes entspricht. Amen. Liebe Gemeinde, in der letzten Woche waren wir mit den Führungskräften der Hensoldshöhe zur zweimal im Jahr tagenden Konferenz leitender Mitarbeiter zusammen, unsere KLM. Wenn ich jetzt den Apostel Petrus einfach mal zu einem leitenden Mitarbeiter von Jesus erkläre, allerdings ohne Tarifvertrag und Gehalt, ohne Krankenversicherung, Rentenversicherung, Berufsunfallversicherung und Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Und wenn ich mir außerdem vorstelle, dass wir unsere leitenden Mitarbeiter so behandeln würden wie Jesus den Petrus, ich weiß nicht, ob sie dann noch lange bei uns blieben. Weg mit dir, Satan, hinter mich. So sagt es Jesus zu Petrus. Immerhin wollen wir gleich Mario Spürer in sein Amt als Leiter des Familienzentrums einführen. Da weckt ein solcher Predigttext bei mir durchaus gemischte Gefühle. Ich habe länger mit mir gerungen, gesagt, wie kann das heute zu predigen sein? Hinzu kommt das, was wir eben in der Schriftlesung gehört haben. Es ist also, als Jesus das zu Petrus hier sagt, noch gar nicht lange her, dass Jesus den Petrus in den höchsten Tönen gelobt hat. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes, diese Erkenntnis, also dass Jesus der Christus ist, der Messias Israels, der Sohn des lebendigen Gottes, diese Erkenntnis hast du nicht von dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Also Petrus, gerade noch hoch gelobt und jetzt glatt verteufelt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Jesus nicht im Führungskräfteseminar geschlafen hat, wie man mit Mitarbeitern umgeht, und dass Jesus sich auch nicht fürchterlich im Ton vergriffen hat, dann muss es einen höchst dramatischen Anlass für solch harsche Worte geben. Dann geht es nicht um ein bisschen besser oder schlechter in der Umsetzung des diakonisch-missionarischen Auftrags, den Jesus hatte oder wir. Dann geht es ums Ganze, um Sein oder Nichtsein von Jesus und am Ende auch seiner Leute und der kommenden Kirche. Wo aber ist jetzt in diesem Bericht von Matthäus, wo ist das Problem? Was fordert denn so elementar heraus? Stellen wir einfach die beiden gegenüber, Petrus und Jesus. Was wollen sie? Was ist ihr Anliegen? Und dann werden wir dem Konflikt auf die Spur kommen. Zunächst also die Frage, was will der Petrus? Ihm ist ja nun vor kurzem klar geworden, dieser Jesus ist nicht irgendein interessanter Rabbi oder ein moderner Prophet, sondern dieser Jesus ist der lang ersehnte Retter Israels aus der Familie des Königs David. Meschiach nennen ihn die Juden. Messias, Christus, sagen wir. Ein von Gott gesalbter, beauftragter, begabter Mensch, eine königliche Figur. Grandiose Wunder haben die Freunde von Jesus miterlebt. Er hatte Menschen geheilt, Menschen, die die Ärzte längst aufgegeben hatten. Er hatte tausende Menschen mit dem lebensnotwendigen Essen versorgt, obwohl die Vorräte nur für ein paar Leute gereicht hätten. Ja, er hatte sich stärker als die Naturgewalten auf dem See Genezareth erwiesen. Ein bisschen unheimlich war das den Jüngern gewesen. Aber eins war nun auch für Petrus wirklich sonnenklar: dieser Mann, dieser Jesus hat Power, und zwar göttliche Power. Und jetzt geht's nach Jerusalem. Da muss ich hin, kündigt Jesus an. Ich weiß nicht, ob Sie das nachspüren können, was das für eine Perspektive ist. Jerusalem, das ist die Hauptstadt Israels. Also ich habe den Bürgermeister in Erinnerung, wo er vor 2 Jahren mal gesagt hat, hier bei irgendeiner Runde, ich muss nach Berlin. Ja, da denken alle, das ist wichtig. Ja, da findet was Wichtiges statt. Das ist nicht irgend so ein Provinznest, sorry, wie jetzt Gunzenhausen oder Weißenburg oder so. Ja, sondern das ist die Hauptstadt, da wird regiert. Und wer dahin muss, der will da was. Und das ist jetzt nicht nur die Hauptstadt, sondern das ist die Stadt Davids. Also wenn der Sohn Davids vor mir steht und sagt, ich will in die Stadt Davids, dann wissen alle, da will der was. Und dann ist da der Tempel Gottes, also auch noch das religiöse Zentrum Israels. Da gehört Jesus hin, als Christus, als Messias. Von da aus wird er die Feinde Israels unterwerfen. Er wird die Gottlosigkeit beseitigen mit ihren schrecklichen Folgen für die Mitmenschlichkeit. So etwa stelle ich mir die Erwartung von Petrus vor, als er das hört: jetzt geht's hinauf nach Jerusalem. Und seine Jüngerkollegen scheinen übrigens Ähnliches gedacht zu haben, denn etwas später sind sie schon dabei, die Ministerposten unter sich zu verteilen, wenn Jesus in Jerusalem bald die Regierung antritt. Zumindest die Landesregierung, wenn nicht die Weltregierung. Aber dann kündigt Jesus jetzt etwas an, das für Petrus, wie soll ich sagen, jenseits jeglicher Vorstellungskraft ist. Jesus sagt, in Jerusalem muss ich viel leiden. Von der Staatsregierung, das sind die Ältesten im Hohen Rat, von der obersten Religionsbehörde, das sind die führenden Priester, und von der theologischen Fakultät, das sind die Schriftgelehrten. Leiden, und es kommt noch schlimmer, Jesus sagt, sie werden mich hinrichten lassen, wie ein Aufrührer, ein Verbrecher. Haben Sie es noch im Ohr, was Petrus erwartet? Jesus, der von Gott gesandte Messias, der neue König Israels, und jetzt leiden und hingerichtet werden? Da wären alle Hoffnungen im Eimer. Dann wäre Jesus gescheitert, ein religiöser Spinner, vielleicht gar ein Lügner. Nein, nein, Petrus weiß, das ist Quatsch. Dieser Jesus ist kein Lügner. Was er und seine Freunde von Jesus gehört haben, was sie miterlebt haben, das ist echt. Das war tatsächlich nur mit der Hilfe von oben möglich. Ohne Gottes Mitwirken lässt sich das Wirken von Jesus nicht erklären. Das ist menschlich unmöglich. Wenn aber Gott auf der Seite von Jesus ist, dann geht es aufwärts, nicht abwärts. Dann erwartet ihn in Jerusalem der endgültige Triumph über alle Feinde, nicht eine schreckliche Niederlage. Eine solche Niederlage wäre ja auch die totale Verwerfung von Gott. Der Apostelkollege Paulus zitiert später aus dem Alten Testament: verflucht, also von Gott verflucht, ist jeder, der am Holz hängt. Also das geht nicht zusammen. Messias, Retter, König und leiden und sterben müssen. Und darum verlässt Petrus seinen Platz hinter Jesus in der Jüngerschar, stellt sich neben Jesus: Kollege, ich muss mal mit dir reden. Du, ich muss dir was sagen, Jesus. Ganz ehrlich, das war gerade echter Blödsinn, den du da von dir gegeben hast. Wir wissen doch, dass Gott mit dir ist. Das erleben wir doch jeden Tag. Und da wird er dich auch in Jerusalem garantiert nicht hängen lassen und schon gar nicht dem Verbrechertod überliefern. Jesus, du warst gerade nicht ganz bei dir. Das wird dir nicht zustoßen, Jesus, definitiv nicht. Was will Petrus? So haben wir gefragt. Können Sie sich in seine Überzeugung hineindenken? Er sieht in Jesus den Messiaskönig, den Retter, von Gott gesandt. Und da ist kein Platz für jämmerliches Leiden und schon gar nicht sterben und dann vielleicht auch nochmal irgendwann auferstehen, wie das vielleicht auch andere tun werden. Soweit, denke ich, so klar und nachvollziehbar. Aber was hat Jesus dagegen? Darum fragen wir als Zweites, was will Jesus? Kurz gesagt, er will genau das, was Gott will. Und darum sagt er, ich muss nach Jerusalem gehen. Dort muss ich viel leiden und getötet werden und auferweckt werden. Hinter diesem Muss steckt in der biblischen Sprache der Wille Gottes. Es regiert ja nicht irgendein blindes Schicksal über das Leben von Jesus, sondern sein himmlischer Vater. Von der ungewöhnlichen Geburt in Bethlehem, über die Taufe am Jordan bis hin zu den vielen Wundern und Zeichen ist klar, hier bei diesem Jesus und mit ihm und durch ihn ist wirklich Gott am Werk. Wenn das jetzt aber stimmt, wenn es Gottes Wille ist, dass sein Sohn Jesus den Leidensweg nimmt, dann wäre es geradezu fatal, wenn sich Jesus davor drücken würde. Dann würde er in bester Absicht aus seiner ursprünglichen Berufung heraustreten. Und darum wird der wohlmeinende Einwurf eines seiner engsten Mitarbeiter für Jesus zur Versuchung. Du willst mich von meinem Weg abbringen, übersetzt es unsere neue Basisbibel. Im Griechischen ist vom Skandalon die Rede. Und das ist ursprünglich das Stellholz in einer Falle. Können Sie sich das vorstellen? Eine Kiste, eine Grube mit einem Deckel und einem Holz dazwischen. Und wenn das Holz angerührt wird, klappt die Falle zu. Das ist ein Skandalon. Das Stellholz, das die Falle zuschnappen lässt. Und so, sagt Jesus, so wird das, was du von mir willst, zum Skandalon. Das ist die Falle, in die ich tappen soll, aus der ich nicht mehr herauskomme. Sein Leben führt dann eben nicht mehr dahin, wo Gott es hinhaben will, sondern wo es menschlich verständlich und angenehm und richtig wäre, aber nicht im Sinne und Wille Gottes. Wenn Jesus sich auf die Warnung und Mahnung von Petrus einließe, dann würde er seinen Weg ans Kreuz und damit Gottes Willen aufgeben. Und das, was hier als Versuchung an Jesus herantritt, das hatte der Böse bei Jesus auf ähnliche Weise schon einmal versucht. Übrigens immer bei Jesus, immer auf die fromme Tour. Nicht mit Pferdefuß und Schwefel oder keine Ahnung, was Sie für Fantasien vom Teufel im Kopf haben. Das sind alles harmlose Teufelchen. Nein, die wahre Versuchung setzt beim Guten an. Mach doch aus Steinen Brot. Dann ist das Versorgungsproblem gelöst, Jesus, für dich und für alle Welt. Und du würdest wie ein Menschheitsretter gefeiert. Wäre doch heute auch so. Demonstriere, Jesus, doch deine Macht, indem du dich vom Tempel herabstürzt und von Engeln geleitet landen wirst. Eine Supershow. Stellt sich das mal vor. Da würden die Leute begeistert diesem Jesus zuklatschen und sagen, da capo, noch einmal bitte. Und dann zeigt ihm der Teufel alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Alle Reiche der Welt. Jesus, du kannst diese Welt haben. Das willst du doch. Ohne Leiden. Und ohne Sterben und ohne die Qualen des Kreuzes und der Verlassenheit von Mensch und Gott. Und jetzt kommt das Ganze im Munde von Petrus, auch nicht viel anders als da in der Wüste bei der Versuchung Jesu. Bloß nicht leiden, Jesus. Das wird dir nicht zustoßen. Davon wird dich Gott bewahren. Aber Jesus erkennt hinter diesem frommen Wunsch die Stimme des Versuchers. Weg mit dir, Satan, hinter mich. Wenn Jesus auf Petrus gehört hätte, wäre alles verloren. Alles, wofür Jesus steht. Aber warum eigentlich? Warum will Gott den Weg ans Kreuz? Jesus erklärt es dem Petrus hier nicht. Aber wir könnten ja jetzt mal so einen kleinen Moment so tun, als wenn Petrus recht gehabt hätte, wenn Jesus sich darauf einließe. Dass Gott und das Leiden seines Sohnes nicht zusammenpassen. Dass ein leidender und sterbender Messias nicht Gottes Willen entspricht. Denken wir die Linie von Petrus mal zu Ende. Dann wäre Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen. Haben Sie die Szene vor Augen? Jesus zieht in Jerusalem ein, die Leute sind begeistert. Ja, die huldigen ihm als der Messiaskönig. Jesus wäre triumphal eingezogen. Und dann hätte er mit der Macht des ihm durchaus ergebenen Volkes die korrupten politischen und religiösen Führer aus dem Amt gejagt. Und vielleicht auch die Römer noch aus dem Land. Dann hätte dieser Jesus, so wie er es ja jetzt auch schon ab und zu getan hat, die Leute gut versorgt und sauber regiert nach den guten Geboten Gottes. Und das wäre ein Riesengewinn gewesen. Der Krieg in der Ukraine führt uns ja gerade vor Augen. Was passiert, wenn Diktatoren ihre Macht rücksichtslos durchsetzen? Im eigenen Land oder dort, wohin ihr Machthunger sie treibt. Wir beten für Frieden, für eine Rückkehr zu gutem Recht und guter Ordnung, für eine gute Versorgung von Menschen mit allem, was sie für Leib und Seele nötig haben. Also, das wäre für Israel und die ganze Welt ein Riesengewinn, Jesus als Regierungschef. Aber warum macht Jesus da nicht mit, wenn es doch so gut wäre? Weil unser Grundproblem damit nicht gelöst ist. Weil damit nur die Symptome kuriert würden, aber nicht die Wurzel allen Übels. Ich habe es hier schon mal erzählt, dass ich mit meinen Konfirmanden regelmäßig eine kleine Übung gemacht habe. Oder ich habe sie vorgeschlagen. Wir hatten Gottes gute Gebote besprochen. Also die 10 und was da so drumherum liegt. Und jetzt geht es schlicht darum, das auch zu leben, was man verstanden hat. Mein Vorschlag: Jeder lebt nur eine Woche komplett nach Gottes Geboten. Nur eine Woche. Mehr nicht. So testweise. Sie wissen schon die Gebote. Du sollst nicht töten, auch nicht mit Worten. Du sollst nicht Ehe brechen, auch nicht in der Fantasie. Du sollst nicht lügen, auch nicht ein bisschen. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat, also sein Tesla, sein Thermomix oder seine guten Umfragewerte. Du sollst den Feiertag heiligen mit Gottesdienst und Arbeitsruhe. Ehre Vater und Mutter, auch wenn sie wunderlich werden. Und vor allem, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen und nicht nur ein bisschen und ab und zu mal. Meine Konfis haben mich müde angegrinst. Herr Becker, das ist nicht zu schaffen. Okay, ich bin ja ein netter Mensch, ich lasse mit mir handeln. Also nicht eine Woche, sondern nur einen Tag. Nach Gottes Geboten. Brutto, ne? Nicht nach Abzug dessen, was wir jetzt so gerne relativiert hätten. Und Sie ahnen schon, meine Konfis haben es gar nicht erst mal versucht. Das Problem sitzt eben tiefer. Wir nennen es biblisch Sünde. In unserem Herzen, in unserer Kommandozentrale ist der Wurm drin. Und da nützt auch die beste Regierung nichts. Neid und Streit, Hass und Lüge, Ehebruch und politische Intrigen lassen sich durch gute Gesetze nicht einfach ausrotten. Unsere Grundverbindung zum Schöpfer stimmt nicht mehr. Und darum ist dann auch der Rest in Unordnung. Und darum gehen wir in Gottes Gericht dem Untergang entgegen, wenn aufgedeckt wird, wie wir leben. Dann wird sichtbar, wir passen nicht zu diesem Gott, in seine ewige Gegenwart zu dem heiligen und gerechten Gott. Aber jetzt will ja Jesus unser Retter sein. Und so haben es Petrus und seine Freunde ja auch gemerkt. Das ist der Anspruch von Jesus. Und darum sagt er und tut er das ja alles, was die mitgekriegt haben. Darum will Jesus wirklich Retter sein und nicht nur Weltverbesserer. Was, wie gesagt, nicht schlecht wäre, nur zu wenig. Und darum packt Jesus das Problem Sünde an der Wurzel an. Als Jesus seinen Jüngern erklärt, was auf ihn zukam, als er es ihnen aufzeigte, so heißt es in unserem Text, da wird er dazu die Bibel benutzt haben. Also den gemeinsamen Text, auf den sie sich gemeinsam verlassen konnten. Sagt, ich zeig's euch mal, was Gott mit mir vorhat. Was Gott schon festgelegt hat an Willen, wie es denn aussehen soll. Und da steht unter anderem, ich lese Ihnen einmal einen Absatz aus dem Propheten Jesaja vor. Und wenn Sie dabei zufällig an Jesus denken, ist es Absicht. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Petrus, ne? Leiden bloß nicht. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt, wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber Gott, der Herr, lud unsere Schuld auf ihn. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Jesaja. Verstehen Sie, warum Jesus dem Leidensweg nicht ausweichen durfte? Er nahm unsere Sünde mit in seinen Tod. Jesus übernahm die Strafe, die ich verdient habe. Er war an meiner Stelle seinem himmlischen Vater gehorsam, bis zum allerletzten, ohne Abweichung. Nur so haben wir Frieden mit Gott. Nur so geben wir Gott wieder die Ehre, die ihm zukommt. Nur so, indem wir Anschluss an Jesus haben. Wäre Jesus den Petrusweg gegangen, menschlich verständlich, hätte er alles verraten. Aber weil er den Gottesweg gegangen ist, dürfen wir leben. Mit Gott schon hier, unter manchmal schwierigen Bedingungen. Aber weil er mit dabei ist, brauchen wir auch das Leid nicht zu fürchten, weil es uns nicht von Gott trennt. Weil der Sieg Jesu vom Karfreitag gerade nicht am Leiden vorbeigeht, sondern mitten hindurch in Gottes Herrlichkeit. Jesus und Petrus. Jesus hat den Petrus nicht verworfen, trotz seiner harten und notwendigen Worte. Er hat ihm den Platz gezeigt, der für einen Nachfolger von Jesus passend ist. Nicht besserwisserisch neben Jesus, sondern hinter Jesus. Kommen Sie mit? Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du dieser Versuchung standgehalten hast. Für uns ist das so klar. Mit dir, mit Gott zusammen muss es aufwärts gehen. Da wollen wir gerne Siege feiern, Heldenbotschaften hören. Und du gehst den Weg durch die Tiefe, übers Kreuz zur Herrlichkeit. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist, der uns die Zukunft öffnet, bei Gott und mit Gott. Danke, Herr, dass du uns mit hineinnimmst in deine Jüngerschar. Und so, Herr, hilf uns, das auszuhalten, was wir hier manchmal aushalten müssen, und fröhlich dir nachzufolgen, nach deinem Willen zu fragen und mit dir zum Ziel in Gottes Herrlichkeit zu kommen. Amen.